Ich stamme aus einer Kleinstadt in Sibirien. 10.000 Einwohner. Für den Rest Russlands wäre das wohl ein Dorf. Dieser Ort ist weit weg von jeder größeren Stadt. Wir lebten ein sehr einfaches und traditionelles Leben. Fangen wir gleich mit dem Offensichtlichen an. Der Winter kommt sehr früh. In den ersten Oktobertagen fängt es an zu schneien und in wenigen Wochen ist alles von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Bis März fällt immer mehr und mehr Schnee. Die Verwaltung schickt Schneeräumer für die öffentlichen Straßen, aber rund um dein Haus musst du selber räumen. Das kann wirklich sehr frustrierend sein, wenn du nach einigen Stunden Arbeit den Weg von der Haustür zur Straße freigeräumt hast und es dann wieder zu schneien beginnt. Und ein paar Stunden später ist deine Arbeit überhaupt nicht mehr zu sehen. Speziell im Dezember und Januar wird es sehr, sehr kalt. Minus 35 bis minus 45 Grad. Und wenn es so kalt war, dann mussten wir meistens nicht in die Schule. Wir haben uns also gefreut. Im Januar machen die Schule aber sowieso eine Woche zu. Quarantäneferien heißt das, weil da die Gefahr so groß ist, eine Grippe zu erwischen. Umso besser für die Schulkinder, die keine hatten. In meiner Kindheit, so vor 10 bis 15 Jahren, da gab es kein Netz, keine Smartphones und damit auch kein Internet. Wenn es nicht zu kalt war, dann waren wir den ganzen Tag draußen. Jeder kann Skifahren oder Schlittschuh fahren in Sibirien, aber wir veranstalten noch richtige Schneeballkriege. Aber am besten war das Schlittenfahren. Die Erwachsenen, die bauten riesige Schneeberge an jeder größeren Straße und wir verbrachten Stunden um Stunden damit, die runterzurutschen. Auf Schlitten, Schultaschen, Plastiktüten oder im Notfall auch nur auf dem Hosenboden. Die Erwachsenen gingen auch gerne Eisfischen. Aber für uns Kinder war das nichts. Man verbringt Stunden damit, um ein Loch ins Eis zu hacken und dann sitzt man wieder Stunden herum in der Hoffnung, ein paar Fische zu erwischen. Das ist mir ein Rätsel. Manche modernen Häuser hatten damals schon Zentralheizung, aber unser Haus war auch dabei noch traditionell. Mitten im Haus gab es einen Pech. Ihr würdet wohl Kachelofen dazu sagen. Jeden Morgen wurde der mit Holz oder Kohle eingeheizt und in 0,nix wurde das ganze Haus warm, das Wohnzimmer sogar richtig heiß. Und mit dem Pech wurde auch gekocht. Wir hatten aber auch elektrische Platten, aber das Essen auf einem echten Feuer zuzubereiten, das schmeckte einfach viel, viel besser. Naja, ich denke mir jetzt gerade, dass der Winter bei mir so wirklich nach Spaß geklungen hat, oder? Aber 5 Monate nur Schnee zu sehen und immer nur Schnee, das ist für uns Kinder auch irgendwie super langweilig gewesen dann. Unsere Lieblingsjahreszeit war natürlich der Sommer, so von Mitte Mai bis Mitte August. Und da waren die Temperaturen so zwischen 20 und 35 Grad. Und rund um unser Dorf gab es jede Menge Seen, Flüsse und Hügel. Wir verbrachten als Kinder die meiste Zeit im Wald und im Wasser. Das Wasser wurde natürlich nie richtig warm, aber egal, wir schwammen trotzdem. Und wir sammelten für die ganze Familie Beeren, Erdbeeren, Brombeeren und Blaubeeren, ja und natürlich auch Pilze. Im Spätsommer roch das ganze Dorf wie Marmelade. Jeder Haushalt kochte ein für den Winter. Varenje heißt das und ist ein bisschen anders wie eure Marmelade. Ist weniger süß und flüssiger. Wir hatten auch eigenes Land und einen riesigen Garten und bauten unser eigenes Gemüse und Obst an. Eigentlich war das die Hauptbeschäftigung der Erwachsenen im Sommer. Ernte war im September und dann kam ja auch gleich der Winter. Jedes Haus hatte einen Keller, um das Gemüse und Obst zu lagern. Die waren auch im Sommer immer sehr kalt. Sibirien ist riesig und menschenleer. Es gibt da eigentlich nur 4 Großstädte. Novosibirsk, Krasnojarsk, Omsk und Tomsk. aber die liegen sehr weit voneinander entfernt. Als ich zum Studieren in die nächste Großstadt gefahren bin, dauerte die Fahrt im Bus einfach 5 Stunden. Dabei kommt der Bus nur durch 4 andere kleine Dörfer. Der Rest war Felder und Wälder. Wenn es im Winter sehr kalt wird, fällt übrigens auch der Bus aus. Die Gefahr, dass er bei der Fahrt kaputt geht, ist zu groß und dann würden alle Insassen erfrieren. Es gibt in Russland die Redensart, dass in Sibirien mehr Bären auf den Straßen sind als Menschen. Das ist natürlich Quatsch. Obwohl ich als Kind auch mit einem Bären gespielt habe. Meine Eltern hatten die arme Kleine gefunden. Wahrscheinlich wurde die Mutter erschossen. Und in den paar Tagen, bevor wir einen Platz im Zoo gefunden hatten, lebte die Kleine bei uns. War ein Mädchen. So war das. Sibirien ist mittlerweile ein bisschen moderner geworden. Aber die Winter sind immer noch genauso hart. Und die Natur immer noch genauso schön. Anna Stepanova.
Ich habe 10 Jahre in Karavati gelebt. Karavati ist die Hauptstadt von Lakshadweep. Das ist eine ganze Gruppe von Inseln, die zu Indien gehören. Karavati ist 4 Quadratkilometer groß. Wenn man dort 10 Tage lebt, dann ist es das Paradies. Lebt man da aber 10 Jahre, dann ist es die Hölle. Mein Vater ist Staatsbeamter und wurde nach Lakshadweep versetzt, da war ich keine 9 Jahre alt. Wir bestiegen also die Tipu Sultan. Das ist eine der wenigen riesengroßen Fährschiffe, die dahin fahren. Die Fahrt dauerte 18 Stunden insgesamt und ich war sehr aufgeregt. Als Großstandkind, da klang Karavati für mich wie das Paradies. Aber als wir angekommen waren, da gab es da gar keinen Hafen. Da gab es nicht mal eine Anlagestelle. Ein kleines Motorboot kam zur Tipu Sultan getuckert und ein großes Gate an der Seite des Schiffs wurde geöffnet. Von dort warf dann der Skipper Seile hoch in die Fähre und das Boot wurde einfach herangezogen. Es gab da einigen Seegang und man musste immer auf die paar Sekunden warten, wo das Boot nahe genug am Schiff war, um zu springen. Für die meisten an Bord war das irgendwie eine ganz normale Herausforderung, aber für uns Neuankömmlinge eine wirklich beängstigende Erfahrung. Aber keine Angst, wer nicht springen will, der wird von den anderen Fahrgästen im richtigen Zeitpunkt einfach geschubst. Als wir die Insel dann erreichten damals, da wusste ich, das war die Mühe wert. Die 18 Stunden Fahrt und das dreimalige Kotzen und dann die einstündige Fahrt mit noch mehr Kotzen. Die Insel war atemberaubend schön. Die Lagune erstrahlte in einem unglaublichen Grün. Das Wasser war kristallklar und der Sand war beinahe weiß. Überall, an jedem Strand. Ich war richtig euphorisch. Für 10 Tage. Also nochmal zurück zur Einstiegsfrage. Wie lebt man in Karavati? Kurz gesagt, das Leben ist sehr friedlich, sehr ruhig und sehr monoton und sehr scheiße stinklangweilig. Und wenn du nicht die Landessprache sprichst, Malayalam, dann bleibst du auch immer ein Außenseiter. Ich war ja Schüler und Schule war für mich jeden Tag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Danach spielten wir meistens Cricket oder Volleyball und dann ging's nach Hause. Hausaufgaben machen, lernen, schlafen. Karavati ist muslimisch. Es gibt auf dieser winzigen Insel ganze 50 Moscheen. Und darum ist auch am Freitag Feiertag und der Sonntag ist halb frei. Die Freizeitbeschäftigung an den Wochenenden war es, in der Lagune zu schwimmen und am Strand abzuhängen. Und bei schlechtem Wetter konnte man Fernseh gucken. Es gab 2 Fernsehsender aus Indien und dann gab es noch das Radio. Das Internet war ein Mythos und Computer ganz seltene Fundstücke. Es gibt da auch heute noch kein Theater, kein Kino, kein Kentucky Fried Chicken, kein McDonald's oder irgendwelche anderen Angebote. Es war ja schon schwierig genug, überhaupt frisches Gemüse oder Fleisch aufzutreiben. Einmal die Woche kam das Boot. Da gab's dann auch die Zeitungen einer Woche auf einmal. Und auf der ganzen Insel gibt's auch heute noch keine einzige Tankstelle. Es macht aber nichts, denn Autos gibt's praktisch auch nicht. Ich meine, wohin sollten die auch fahren? Die Insel ist ja nur 6 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Mit dem Fahrrad ist man also überall genauso schnell. Die Stromversorgung der ganzen Insel wird von einem einzigen großen Dieselgenerator erledigt. Aber auf der anderen Seite hier muss man niemals heizen, so wie bei euch. Das Wetter hier verändert sich nie. Es ist das ganze Jahr über mindestens 30 Grad warm. Es gibt keine Seen, keine Flüsse. Süßwasser kommt aus einer Meereswasserentsalzungsanlage. Coole Sache das. Aber jeder Haushalt sammelt auch selber noch Regenwasser. Also man kann sagen, Trinkwasser kostet auf Karavati nichts. Das ist ja in Indien meistens nicht so. Die Schule übrigens kostet auch nichts, auch ein Unterschied zu Indien. Die Schule selber stellt alles, was man braucht. Schulbücher, Schulhefte, Instrumente, Farbkästen, alles, was man sich nur vorstellen kann. Als Einheimischen sind einem Plätze in einigen der besten Colleges in Indien automatisch reserviert. Weil natürlich gibt's kein College auf Karavati. Arzt und Krankenhaus kostet auch nichts. Nicht mal Medikamente muss man zahlen. Ist auch ein großer Unterschied zu Indien, da kann einen eine Krankheit jederzeit komplett ruinieren. Meine Eltern leben immer noch in Karavati, aber ich bin heilfroh, da weggekommen zu sein. Die haben immer noch keinen verlässlichen Handyempfang und immer noch kein Internet. Auf Karavati, da gibt's halt das Meer und den Strand und die Sonne, das Meer und den Strand und die Sonne und das Meer und den Strand und die Sonne ununterbrochen. Und nichts anderes. Es ist die Hölle der Langeweile. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Allerdings muss man auch sagen, wenn man Schulkinder hat und wenn einem deren Erziehung wichtig ist, dann ist Karavati einer der besten Plätze in ganz Indien. Sagt Hisham Siji, Ingenieur.
Okay, hier aus meiner Sicht der Dinge. Meine Familie zog in die Nähe von Ogden in Utah. Da war ich ein Kind. War so Ende der 70er. Mein Vater wurde damals dahin versetzt und wir zogen natürlich alle mit. Und das war ein riesiger Kulturschock. Was ich verlassen musste, war eine bunte Mischung an Freunden. Ja, die hatten viele verschiedene Hautfarben, viele verschiedene Religionen und viele verschiedene Muttersprachen. Utah dagegen war damals so weiß wie frisch gefallener Schnee. Ein Kind zu sein und Pubertierende zu sein ist ja so schon kein Honigschlecken. Aber in Utah wurde das unerträglich, weil die mormonische Kirche da einen riesigen Einfluss hat auf das alltägliche Leben. Am Anfang ist alles immer noch in Ordnung. Die Menschen in Utah sind sehr freundlich und zuvorkommend. Bis sie dann herausfinden, dass du eben nicht Mormone bist und nicht mit ihnen in die Kirche gehen willst und auch nicht willst, dass dich Missionare besuchen. Ich hatte nur sehr wenige Freunde. Ein Kind erklärte mir tatsächlich ins Gesicht, dass es nicht mit mir spielen durfte, weil ich keine Mormonin war. Wenn ich dann doch einmal eingeladen wurde, dann war ich natürlich sehr vorsichtig. Denn oft ging es nur darum, mich zu irgendeinem Angebot in der Kirche zu überreden. Dieses Misstrauen ist sehr verunsichernd, wenn man erst 8 Jahre alt ist. Erst nach der 8. Klasse fand ich Freunde, die sich die Zeit nahmen, mich kennenzulernen und zu akzeptieren, obwohl ich keine Mormonin war und sie schon. Dating war sowieso völlig ausgeschlossen. Mormonen durften keine Nicht-Mormonen daten, auf gar keinen Fall. Und wenn die sich überhaupt mit jemandem trafen, dann nur, weil sie den oder die später dann auch heiraten würden. Es tut mir leid, aber mir war mit 17 einfach überhaupt nicht nach heiraten zumute, nicht im geringsten. Ich wollte einfach ab und zu tanzen gehen oder einfach ein normales Highschool-Leben führen, wie in den Filmen eben. Aber ich und meine Familie, wir waren einfach weniger wert. Erstaunlich, was für gute Menschen ihr seid, sagten die wenigen, die uns dann doch kennenlernten. Und es war natürlich jedes Mal wirklich sehr, sehr befremdlich und auch total verletzend. Ich könnte heute noch wirklich wütend werden. Wir wurden wirklich mit den richtigen Werten und mit starken moralischen Überzeugungen erzogen. Wir machten niemals den geringsten Ärger. Wir waren immer super höflich und halfen, wo wir konnten. Warum nahmen die Leute erst einmal immer das Gegenteil an? Es dauerte für mich noch viele, viele Jahre und nicht wenige Stunden bei Psychotherapeuten, bis mir klar wurde, dass mein mieses Selbstwertgefühl aus dieser Zeit herrührt. Dass mir das von diesen Menschen eingepflanzt wurde. Selbst die einfachsten, normalsten Sachen waren in Utah nicht selbstverständlich. Als Nicht-Mormonen bekamen wir natürlich als allerletzte im Viertel einen Kabelanschluss. Und regelmäßig wurden Unterschriften gesammelt. Unser Ort muss sauber sein, so war die Überschrift. Und gemeint waren natürlich wir. Wir Nicht-Mormonen sollten doch bitteschön endlich wegziehen. Sauber bleiben, als ob wir schmutzig gewesen wären. An einem Sonntag etwas zu unternehmen war praktisch unmöglich, denn alles, wirklich alles war geschlossen. Selbst nur ein Café aufzutreiben war ein Ding der Unmöglichkeit. Und mit der Schule regelmäßig in Gottesdienste zu gehen, das war natürlich Pflicht. Und natürlich mussten es mormonische Gottesdienste sein. Für alle. Pflicht. Als ich klein war, da dachte ich immer, der Zauberer von Oz wäre ein mormonischer Film. Denn jedes Mal, wenn etwas nur leicht Fragwürdiges auf CBS lief, ein Sender, der damals sogar den Mormonen gehörte, wenn also etwas nicht hundertprozentig clean war, wurde stattdessen immer der Zauberer von Oz gezeigt. Also ich habe diesen Film wirklich sehr, sehr oft gesehen. Es ist schon klar, jeder lebt in seiner Bubble. Jeder umgibt sich am liebsten mit den Menschen, die die gleichen Ansichten, die gleichen Überzeugungen haben, wie man eben sie selber hat. Das ist normal. Aber die eigene Bubble ist normalerweise nicht so besonders groß. Und daneben gibt es ja auch andere Bubbles. Und die kann man sehen und dann lernt man auch andere Lebensweisen oder Kulturen kennen. Aber das Problem mit Utah ist, dass es eine einzige Riesenbubble ist. Wo du auch gehst, jeder ist genau wie du. Und natürlich denkt man dann, das wäre das Normalste der Welt. Und dass jeder, der anders lebt, es halt irgendwie falsch macht. Ja, wenn ich mir so selber zuhöre, dann habe ich irgendwie auch das Bedürfnis, etwas Gutes über Utah zu sagen. Und das Beste, was mir einfällt, ist, Utah hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin mit allem Einsatz für Menschen da, die schlechter behandelt werden. Ich bin eine Verfechterin der Tatsache, dass für alle das gleiche Recht gilt. Und ich tue alles, was in meiner Macht als Beamtin steht, damit sich niemand schlechter fühlen muss, nur aufgrund der Tatsache, wen sie lieben, wie sie aussehen oder zu welcher Religion sie sich bekennen. Das verdanke ich Jutta. Heather Worth. Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Wochenende.
Ja, das hoffe ich auch. Das ist schon echt immer spannend, oder? Hey, ich bin völlig von den Socken und das ist in Sibirien 5 Monate lang 20 bis, was ist das?
35.
Das gibt's doch gar nicht. Das ist das Wetter besser als bei uns.
Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht übertreibt sie auch.
Ja, sie hat geschrieben Westsibirien, mir sagt es halt nichts.
Mir auch nicht, aber ich will trotzdem nicht nach Sibirien ziehen.
Ja, du, im Winter fliegen wir nach Karawati. Und im Sommer sind wir dann in Sibirien.
Doch, wir können eigentlich immer in Karawati bleiben.
Ja, ich habe nachgeschaut, das stimmt total, was der sagt. Das ist immer ja, es über
ist,
30
ist so,
Grad.
Ist so, ist klar, das ist in der Nähe vom Äquator, das kann ja nur so sein.
Ist das in der Nähe von der, ist das in der Nähe?
Wahrscheinlich. Also ist in Mexiko ja auch ähnlich.
Ja, aber ist das nicht furchtbar, wenn immer das gleiche Wetter ist?
Fantastisch. Man kann sich total drauf einstellen. Ist doch toll.
Ja, aber dann hast du dich eingestellt und 10 Tage später.
Na, also ich glaube nicht, dass einem das langweilig wird.
Das Leben, das er da beschreibt, wäre dir nicht langweilig. Ich würde ja durchdrehen.
Ja, du schon. Aber ich nicht.
Allein schon auf einer Insel. Ich meine, die, so wie er das beschreibt, ist so groß wie Sylt.
Ich war schon mal auf so einer Insel ein paar Wochen. Ich fand das ganz toll. Da gab es auch keine Autos. Und da ist auch nur so ein Generator. Ja,
Sylt ist sogar größer, oder?
Sylt ist viel größer.
Ist eher wie Jüst oder wie Amrum. Nee, Amrum ist auch größer.
Ah, das ist eine winzige Insel. Die ist eigentlich sehr, sehr klein.
Die das alleine, bei der Vorstellung kriege ich ja schon Paranoia.
Ich nicht. Ich finde das toll.
Oder Klaustrophobie wäre, glaube ich, passender.
Doch super.
Herr, was ist, wenn da ein Tsunami ist? Was passiert dann mit so einer Insel? Dann ist die weg.
Ja, dann hast du natürlich verloren. Da brauchst du einen Taucheranzug.
Ja, ist mir scheißegal, ob es 30 Grad ist, wenn ich irgendwie untergehe.
Mein Gott, irgendwann müssen wir alle ins Gras beißen.
Und dann ist noch die Frau aus Utah. Da bin ich ja auch. Also ich habe so ein bisschen das Problem bei der Auswahl an Texten. Ich mag Texte, die sehr individuell sind. Und das, was sie über Utah sagt, ist sehr individuell. Mm. Ich habe auch einen Text von einem, der dort groß geworden ist und mittlerweile nicht mehr Mormone ist. Und der sagt, Salt Lake City ist so liberal wie any other fucking city in USA.
Na gut.
Aber also. Und am schlimmsten geht's mir bei Saudi-Arabien. Da habe ich tatsächlich 2 Texte von 2 Frauen, was allein schon toll ist, die sich aber komplett widersprechen.
Ja, aber das wäre ja mal interessant.
Da müssen wir eine eigene Sendung nur Saudi-Arabien machen.
Genau.
Weil die eine sagt, der Wahhabismus ist die Hölle und da arbeiten Sklaven. Und die andere sagt, naja, das mit dem Feminismus, das sieht man im Westen falsch. Vor Gericht wird immer der Frau geglaubt. Es ist, man kann zu jeder Uhrzeit überall sein, gibt keine Vergewaltigungen.
Ich befürchte, das hat aber auch sehr viel mit dem Stand in der Gesellschaft zu tun, den du hast, in welcher Schicht du dich befindest. Also in Indien ist es sehr signifikant so, zum Beispiel. Und das wird wahrscheinlich in Saudi-Arabien sicher auch so sein.
Na klar. Das sind keine Kinder von palästinensischen Gastarbeitern oder welche aus Mittelasien.
Ja.
Naja, mei, dann fahren wir da halt nicht hin.
Nur da fahren wir nicht hin.
Das ist schön am Alter, dass man immer alles machen muss.
Ja, genau. Das haben ja unsere Kinder dafür für uns erledigt. Okay, gut. Was haben wir denn sonst noch, Herr Wunderlich?
Der Safari-Bug ist tot.
Nein.
Ja.
Strike.
Ich habe ihn monatelang gejagt.
Du hast es geschafft.
Und dann, eines Tages, ging er mir ins Netz.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, jetzt Safari funktioniert jetzt wie jeder andere Browser auch.
Unglaublich. Auf jeden Fall ist der Bug tot.
Der Bug ist tot, der Bug ist tot. Hoffentlich bleibt es auch so. Vielleicht sollte ich nicht so rumbrüllen. Vielleicht hört er das. Dann kommt er wieder.
Nein.
Und auch die App funktioniert.
Wir haben übrigens schon wieder
Safari.
Eine neue App. Wir haben übrigens schon wieder eine neue App.
Ja, aber das sollte man jetzt nicht merken.
Das sollte man jetzt auch nicht sagen.
Die Musik von heute kommt aus Sibirien.
Mhm.
Ist also sozusagen sibirische Musik. Sogar sibirische Volksmusik. Und die Gruppe Altai Kai hat in ihren Song
Komisim.
Alles gepackt, was man für sibirisch so hält. Oberton singen, Maultrommel.
Oje.
Ich dachte mir schon, wahrscheinlich ist das für Sibirier so, wie wenn wir das Musikantenstadl hören müssen.
Sagen. Oje, oje. Dann danken wir euch wie immer fürs Zuhören bei den Berichten aus aller Welt. Wir wünschen euch einen aalglatten Start in die neue Woche, eine erholsame Nacht zum Dienstag.
Und denken heute an alle Jugendlichen, die gezwungen sind, da zu leben, wo halt ihre Eltern die Brötchen verdienen. Das ist mir heute zweimal irgendwie aufgefallen. Und an die Eltern, nehmt es echt ernst, was eure Kinder euch zu sagen haben. Wenn ihr sagen, es ist da echt scheiße, dann ist es da auch scheiße. Und an die Jugendlichen, wenn es nicht anders geht, ich meine, Brötchen muss man ja auch verdienen, hey, es dauert wirklich nicht furchtbar lang, bis man wegziehen kann. Man wird schneller erwachsen. Ja, man wird irgendwie nie erwachsen. Man wird schneller volljährig, als man glaubt. Nur Geduld. Und wir hoffen, egal ob ihr jetzt Jugendliche seid oder Eltern, dass wir uns morgen wieder hören mit einer neuen Geschichte aus der Antike. Bis dann, euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders. Macht's gut.
Und ciao.
Ciao. Macht dich der Ort unglücklich, an dem du lebst? Dann kannst du dich mit dem Morgenradio, mit jeder Geschichte an jedem Tag eine halbe Stunde lang weit weg träumen. Das ist doch auch nicht schlecht, oder?
Schon, aber irgendwie auch traurig, gell? Naja, aber es kostet auch nur 5 Euro, muss man sich mal vorstellen. Und dann kann man einen Monat lang alle Geschichten im Archiv hören und jeden Tag machen wir eine nagelneue.
Und sich überlegen, wo man dann gern hinziehen möchte.
Nach Karawati, in deinem Fall. Und 5 Euro helfen uns sehr, denn die Geschichte hat uns, auf jeden Fall mich, daran erinnert, wir brauchen echt eine neue Schneeschaufel.
Weil vielleicht ist morgen Winter.
Ja, vor allem ist die alte kaputt. Also, vielleicht hören wir uns ja auch bald regelmäßig.
Okay, also jetzt ernsthaft.
Na gut. Das ist eine ernsthafte Sendung. Das ist eine ernsthafte Sache, das Morgenradio.
Todernst.
Todernst. Karawati selber ist die Hauptinsel, die ist 4 Quadratmeter.
Quadratmeter groß, das ist aber richtig groß. So groß ja, wie unsere
10.000 Leute.
So groß wie unsere Sprechkabine ungefähr.
Es ist das ganze Jahr über mindestens 30 Grad warm.
Ich bin überhaupt nicht neidisch. Jeder umgibt sich mit am liebsten.
Fast.
Heatherworth.
So heißt es wirklich. Oh.